Ich glaube, wir leben an so einer Schwelle, in so einer schwierigen Übergangszeit, in der wahnsinnig viel passiert, was wir nicht sicher beurteilen können. Das macht Angst natürlich, was sonst. Aber ich versuche eben zu zeigen, dass wenn man sich darauf besinnt, dass es immer zu allen Zeiten solche Umbrüche gab und dass es irgendwie in der Regel eben eigentlich gesellschaftlich danach besser ging oder dass es jedenfalls nicht dramatisch abwärts ging mit der Menschheit. Ich versuche mich damit eben einerseits zu trösten, aber ich glaube auch daran, dass es eben schon auch begründbar ist und stimmt.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Sagt mal, wie blickt ihr eigentlich in die Zukunft? Optimistisch, pessimistisch oder vielleicht auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen?
Ja, in der letzten Folge haben wir uns mit Angst, Trauer und anderen negativen Gefühlen angesichts der drastischen Veränderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte, vor allem bezogen auf die Klimakrise, beschäftigt. Und als Gegengewicht wollen wir uns heute deshalb mal ein etwas positiveres Zukunftsbild malen, beziehungsweise von unserem Interviewgast malen lassen.
Ja, wir sind schon sehr gespannt. Ihr seid's hoffentlich auch. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana. In der letzten Folge hat uns die Psychotherapeutin Annika Heck erklärt, wie wir im Alltag besser mit unseren negativen Klimagefühlen umgehen können. Also hört unbedingt in die Folge rein, falls ihr es noch nicht getan habt. Heute wollen wir das Bild aber etwas größer aufziehen.
Ja, und das heißt ganz konkret, es geht um große soziale und kulturelle Veränderungen, um neue Narrative, um das Anthropozän als Chance statt nur als Ära der Zerstörung und Ausbeutung des Planeten. Also ihr seht, es geht vor allem um positive Zukunftsaussichten. Mehr dazu natürlich, wenn wir euch dann gleich unseren heutigen Interviewgast vorstellen.
Ja, die Zukunft bereitet den meisten von uns, zumindest in Teilen, eher Angst als Vorfreude, würde ich sagen. Also es ist zumindest so die Atmosphäre, die ich wahrnehme und auch bei mir selbst auch beobachten kann, ehrlicherweise. Und natürlich auch besonders, da wir auf scheinbar unvermeidbare und dramatische Veränderungen in unseren natürlichen Systemen zusteuern. Immer wieder hören und lesen wir ja alle von Kipppunkten, wie dem Schmelzen des Grönlandeisschilds oder dem Absterben der Korallenriffe. Und das Prinzip ist ja, wenn ein gewisser Punkt in diesen Prozessen überschritten ist, dann gibt es eben laut aktueller Forschung kein Zurück mehr. Und möglicherweise sehr verheerende Folgen stehen uns bevor. Wovon allerdings kaum jemand spricht, sind positive Kipppunkte.
Ja, absolut. Und kleiner Spoiler an der Stelle, Korallenriffe und positive Kipppunkte könntet ihr eventuell später in meinen Good News nochmal hören. Also bleibt dran. Aber jetzt kommen wir erstmal zu diesen positiven Kipppunkten. Denn die gibt es ja auch. In den Bereichen Energie, Mobilität, Landwirtschaft oder Finanzen zum Beispiel. Und da möchten wir euch mal eins mit an die Hand geben, nämlich Mai-Thi Nguyen Kim, die kennt ihr sicherlich im Rahmen ihrer Wissenschaftsshow MyThinkX, hat neulich eben eine ganze Folge zu diesem Thema Kipppunkte gemacht und erklärt am Ende auch dieses Phänomen eben anhand eines E-Autos. Was heißt das jetzt konkret? Wenn immer mehr Menschen eben E-Autos anstatt Verbrennern fahren, dann werden natürlich die Batterietechnologien günstiger, also erhöhen sich die Speicher, was wiederum die erneuerbaren Energien an sich voranbringt und so kann im Grunde genommen so eine Art ja, Schneeballsystem oder Dominoeffekt entstehen. In erster Linie geht es um technologische Neuerungen wie eben grünen Stickstoffdünger und grünen Wasserstoff. Dank ihnen können wir eine Klimakatastrophe verhindern, indem wir den Folgen negativer Kipppunktüberschreitungen entgegenwirken, eben bevor diese erreicht werden.
Genau, aber nicht nur in der Technologie, sondern auch in der Gesellschaft gibt es eben diese positiven Kipppunkte, nämlich vor allem andere Menschen, die uns zum Handeln bewegen. Denn wir wollen instinktiv zur Gruppe dazugehören. Ich glaube, das kennen wir auch alle aus eigener Erfahrung und schauen uns eben auch Verhalten von anderen Gruppenmitgliedern ab. Und wir passen unser Verhalten sozialen Normen dann an. Also in den letzten Jahren merkt man das, glaube ich, ganz deutlich, dass man zum Beispiel für Reisen innerhalb Deutschlands eher die Bahn statt des Flugzeugs nimmt. Und wenn man das Flugzeug nimmt, dann fühlt man sich wahrscheinlich zumindest ein bisschen schlecht dabei und geht nicht mehr so völlig selbstverständlich in den Flieger von Hamburg nach Berlin. Und eine Forschungsgruppe der Universität Pennsylvania zeigte 2018 in einer Studie, dass nur etwa ein Viertel der Bevölkerung von etwas überzeugt sein muss, damit sich gesellschaftliche Normen ändern.
Ah, wow.
Also immer dieses, oh ja, ihr überzeugt ja nicht alle mit eurem Klimaschutzargument, muss man auch gar nicht. Das heißt natürlich dann solche Themen wirklich immer wieder ansprechen und bewusst gut vorleben, denn man weiß eben nie, welche drastischen Veränderungen die weite Kreise ziehen können, man damit auch vielleicht auslöst. Zum Beispiel erzählt man einer Freundin, wie lecker und gesund vegane Ernährung ist. Die trägt das vielleicht in ihre eigene Familie und dann in die Kita der Kinder und daraus entsteht dann eine Initiative für alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt oder so. Also das wäre mal ein Beispiel, wie man durchaus einiges verändern kann. Und man muss dazu sagen, dass so klare soziale Kipppunkte sich schlecht definieren lassen, weil hier natürlich viele verschiedene Dynamiken zusammenwirken und die Veränderungen auch nicht so unumkehrbar sind, wie etwa der Zusammenbruch des Golfstroms, um mal einen anderen Kipppunkt zu nennen. Und manchmal muss natürlich auch einfach so eine Art gewisse Stimmung in der Luft liegen, damit dieser Wandel dann in Gange kommt. Für gewisse Dinge braucht es einfach einen bestimmten Zeitpunkt, wenn man so an, weiß ich nicht, Ehe für alle denkt oder sowas zum Beispiel, wo es einfach doch dann noch erschreckend lange gedauert hat, bis irgendwie der Vibe so war sozusagen, die Atmosphäre im Land, dass man das eben dann doch relativ einfach durchsetzen konnte.
Aber nichtsdestotrotz, auch da kann man ja fast ein Momentum mittlerweile sehen, hat sich ja auch in andere Regionen Europas einfach verbreitet. Aber ich komme nochmal zurück zu den Kipppunkten, denn sowohl über negative als auch positive Kipppunkte kann man nämlich im Global Tipping Points Report konkret nochmal nachlesen. Der wurde im Rahmen der Klimakonferenz in Dubai von einem internationalen Team aus über 200 Forschenden vorgestellt. Was aber Maiti in ihrer Show erklärt und was auch an dem Bericht an sich eben kritisiert wurde, ist die Unsicherheit in der Kipppunktforschung. Also teils sind die Spannen einfach sehr groß und somit die Berechnungen ziemlich unzuverlässig. Ihr kennt es sicherlich, diesen Zukunftstrichter, je weiter man sozusagen Annahmen in die Zukunft schiebt, desto mehr Unsicherheitsfaktoren spielen da letztlich einfach mit rein. Das ist natürlich aber kein Grund, den Glauben an die Wissenschaft im Ganzen zu verlieren oder die Kipppunkte nicht ernst zu nehmen. Heißt aber tatsächlich auch, dass wir möglicherweise bei einigen Kipppunkten noch sehr viel mehr Zeit haben, als oft angekündigt wird. Wir wissen es einfach teilweise nicht ganz so genau. Wir verlinken euch aber zu diesem Thema ein paar Artikel in den Shownotes, um das Ganze so ein bisschen besser einordnen zu können.
Genau, also schaut da gerne mal rein. Und jetzt sind wir ja schon ein bisschen im Thema positive Veränderung und Zukunftsvision drin. Und es wird Zeit für unseren Interviewgast. Ulrich Fichtner ist Spiegelreporter und veröffentlichte vor einigen Monaten sein Buch Geboren für die großen Chancen über die Welt, die unsere Kinder und uns in Zukunft erwartet. Also schon mal ein groß angelegter Titel. Und der DVA-Verlag sagte dazu dann, endlich ein Buch, das wieder Lust auf die Zukunft macht. Machen, verbessern, Menschsein. Argumente gegen den Pessimismus unserer Zeit. Genau, in was für eine Welt Kinder heute hineingeboren werden, was sie im Laufe der nächsten Jahrzehnte erleben könnten und warum wir dem nicht allzu pessimistisch entgegenblicken sollten. Darum geht es eben in Ulrich Fichtners Buch und auch in unserem Gespräch. Ja, hallo Herr Fichtner, herzlich willkommen bei uns im Grünland. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Wir steigen mal direkt ein mit Ihrem Buch, denn da gibt es ja sehr viel zu erzählen und zu diskutieren. Was ich ganz interessant fand, also in Debatten um unsere Zukunft geht es ja sehr häufig um diese Optimismus versus Pessimismus-Debatte. Warum halten Sie denn nichts von diesen Prinzipien?
Ich glaube, dass beide Haltungen, Optimismus wie Pessimismus, irgendwie so kleine Festlegungen auch beinhalten. Also der Pessimist legt sich darauf fest, dass es alles schief geht und schlecht wird, und der Optimist legt sich darauf fest, dass alles gut wird. Und ich fürchte eben, dass beides nicht sehr angemessen ist. Und vor allem glaube ich, dass es eben der Raum des Handelns für uns, der entsteht ja zwischen diesen beiden Polen. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass wir auch manchmal das Wort Spielraum wieder häufiger benutzen, weil nicht, dass wir irgendwie viel Anlass zum Spielen hätten, aber Spiel in so einem philosophischeren Sinne, dass man eben sagt, naja, wir wissen ja nicht alles ganz genau. Das heißt, wir müssen auch Sachen ausprobieren und ein bisschen spielen. Und es gibt ja für viele Probleme, die wir im Augenblick haben, auch keinen Knopf, auf den man drücken kann. Und deshalb muss man sich auf vielen Wegen annähern und nicht immer gleich die Ansätze des anderen schlecht machen. Aber Pessimismus und Optimismus sind überlebte Konzepte, ehrlich gesagt, weil sie beide nicht zielführend sind, sondern uns eigentlich aufhalten.
Mhm. Ja, ganz spannend. Vielleicht ist es auch wirklich ein bisschen zu schwarz und weiß dann in der einen oder anderen Debatte. Sie öffnen ja mehr oder weniger diesen Graubereich dazwischen, wie Sie ihn gerade angesprochen haben, und widmen auch den ersten Teil Ihres Buches Diskrepanz, möchte ich sagen, zwischen der gefühlten und der realen Gegenwart. um zuallererst mal natürlich mit unserem negativen Weltbild aufzuräumen. Da sind wir wieder auf der schwarzen Seite und aufzuzeigen, dass sich ja unsere Welt nicht linear, aber dennoch stetig auch in vielen Bereichen verbessert. Woran mangelt es denn jetzt uns allen vielleicht bei der realistischen Einschätzung unserer Weltlage oder welche Faktoren vernachlässigen wir da in unserem Betrachten?
Ich bin beim Nachdenken im Wesentlichen darauf gestoßen, dass uns vor allem das Gefühl für Langfristigkeit fehlt und der Abstand zu Dingen natürlich auch fehlt. Ich meine, wir sind Zeitgenossen, die Gegenwart ist uns sehr nah und die ist ja im Moment auch sehr, wie soll man sagen, die belästigt uns ja auch alle gerade sehr mit unglaublich vielen Aktualitäten, die wir lieber nicht so ständig im Alltag rumstehen hätten. Mhm. Aber wenn Sie nämlich nach Faktoren fragen, die wir vernachlässigen, immer zwei, die mir sehr wirklich wichtig vorkommen. Viele Menschen heute haben das Gefühl dafür verloren, überhaupt erstmal dafür, dass sich die Welt verändert, dass sie sich langfristig gesehen kaum mehr wiederzuerkennen ist in größeren Abständen. Ich nenne Ihnen jetzt mal drei Jahreszahlen. 1900, 1950 und 2000. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn Sie das mit Bildern füllen müssten, was da für Bilder vor Ihnen aufgehen. Diese Welten, die Sie dann sozusagen sich einbilden würden, die haben miteinander fast nichts zu tun. Im Jahr 1900 gab es praktisch noch, die Elektrizität war gerade erfunden, aber sie gab sie noch nicht im Alltag. Es gab kaum Autos, es gab keine Flugzeuge, es gab irgendwie keine Fernseher, keine Bildschirme, es gab keine Wolkenkratzer. Es kam alles erst, es ist eine völlig andere Welt. Und ein Mensch, der so durchs Leben geht, von dem gab es überhaupt keine Fotos. Vielleicht zwei, weil er beim Fotografen war. Und das können Sie mal durchspielen, wie es dann 1950 ist und wie es im Jahr 2000 ist, wo es dann schon die Computer gibt und alles. Und daran merkt man doch, dass sozusagen unsere Vorstellung, dass wir jetzt heute oft denken, ach Mensch, also unsere Zukunft, da kommt doch nichts mehr oder alles, was kommt, kann doch nur schlecht sein, kann einfach nicht stimmen. Das ist auch ganz interessant. Ich versuche eigentlich im Buch zum Teil Zuversicht, wenn Sie so wollen, historisch herzuleiten. Das ist so ein ähnliches Verfahren, ich weiß nicht, das könnten Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen, dieses Buch Factfulness von Hans Rosling. Der ist leider schon tot, aber der hat vor ein paar Jahren dieses Buch gemacht, um zu zeigen auch, wie sehr wir uns immer wieder über den Zustand der Welt täuschen. Und bei dem geht es vor allem um so Armutsfragen und Gesundheitsfragen, wie sich die Weltgesundheit verändert hat. Und der hat eine ganz wichtige Beobachtung gemacht, die auch für die Beurteilung der Welt ganz wichtig ist. Der hat praktisch festgestellt, dass wir sozusagen in unseren reichen, gesättigten Gesellschaften haben die Tendenz dazu, den Rest der Welt für arm zu halten. Alle, unterschiedslos. Und das ist natürlich Quatsch, weil die Welt da draußen ist wahnsinnig bunt. In den Weltregionen passieren ganz unterschiedliche Dinge. Da muss man einfach viel genauer hingucken, um auch eben positive Dinge zu sehen. In diesem Bereich gehört zum Beispiel lange Zeit, ich weiß nicht, hoffe, dass sich das jetzt langsam ändert, aber lange Zeit hat dazu die ganze Frage der Weltbevölkerung gehört. Diese ewige Angst davor, dass wir nicht überleben können, weil es zu viele Menschen gibt und so. Um 1950 gab es 2,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Und seitdem praktisch bei jeder 9 Milliarden Grenze, die kam, ist der Weltuntergang vorhergesagt worden. Okay, er ist jedes Mal ausgefallen. Ich weiß nicht genau, was das heißt, aber ich kann nur sagen, das Gerede darüber, dass die Weltbevölkerung ein riesiges Problem immer wieder rausgezogen wird aus dem Hut, für mich ist es Geisterbahn. Und der befinden sich aber viele Leute und wollen da auch nicht raus, weil es irgendwie, ich weiß nicht, scheint da zum persönlichen Gefühlshaushalt zu gehören, sich fürchten zu müssen.
Was auch interessant, dass eigentlich quasi wir als Menschen uns sehr, sehr gut an Dinge gewöhnen und anpassen können. Und das aber immer, wie Sie auch so angedeutet haben, quasi nur rückwirkend so erkennen, aber für die Zukunft uns nicht vorstellen können sozusagen, ne? Dass etwas Neues kommt und wir uns wahrscheinlich auch daran sehr schnell gewöhnen und anpassen werden.
Genau, wie wir es immer tun und immer getan haben. Wenn Sie allein die ganzen technischen Neuerungen der letzten 20 Jahre sich angucken und wie selbstverständlich wir alle damit umgehen. Ich meine, die Mobiltelefone sind ein sehr gutes Beispiel. Wir haben die alle in der Hand, als wäre es unsere dritte Hand, ja, als wären wir damit geboren.
Verschmolzen, ja.
Verschmolzen, aber tatsächlich gibt es die Dinge erst seit 2008, 2009 in der Form. Ich meine, es gab vorher den BlackBerry und so, aber jetzt so richtig, dass es so kleine Computer sind mit tollen Bildschirmen, die gibt es erst seit 2008, 2009. Trotzdem kommt uns das so selbstverständlich vor wie nix. Mhm.
Was ich auch ganz interessant fand, in Ihrem Buch umreißen Sie das so ein bisschen. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, dass wir uns ja in der Geschichtsschreibung sehr gerne auf diese vermeintlichen Heldentaten, weniger Berühmtheiten fokussieren und das auch gerne so entlang eines sehr sauber gezogenen Zeitstrahls, als wäre das alles sehr linearer Fortschritt, der eben von einigen ganz besonderen Menschen vorangebracht wird. Warum hält denn diese Vorstellung unseren heutigen Fortschritt auf und welche neuen Narrative bräuchten wir vielleicht stattdessen?
Was natürlich eine sehr schöne Geschichte.
Ja,
durchaus.
So von A nach B nach C und immer weiter hoch und es wurde immer schneller und höher und besser. Und das Schwierige an der Geschichte ist ja natürlich, dass sie teilweise stimmt oder zu stimmen scheint. Ja, jedenfalls unser Leben hat sich ja verbessert durch Erfindungen und ist auch komfortabler geworden und aufregender und spannender. Und der Kapitalismus hat uns mit vielen Dingen beschenkt, die wirklich viel Spaß machen. Ich meine, das sollte man auch mal so sich eingestehen. Ich meine, wer in Urlaub fährt und wer, ich weiß nicht, irgendwelche tollen Sportarten betreibt und so weiter, das ist alles nur möglich durch dieses Voranschreiten, durch das Vorwärtsgehen und immer zu neuen Ufern aufzubrechen und so weiter. Das Problem ist, dass wir uns eben, wir haben praktisch die Schattenseite dieser schönen Heldenerzählung irgendwie vergessen oder wir wollten sie nicht sehen oder die ist so erfolgreich auch weg versteckt worden, wenn Sie so wollen, und haben übersehen, dass eben dahinter sich eine, wirklich, man muss es so sagen, eine Zerstörungsgeschichte verbirgt, die wir praktisch verdrängt haben, weil wir wollten praktisch die ganze Zeit nur das Gute, die Sahne auf dem Kuchen haben, aber wir wollten nicht sehen, dass dafür auch Kühe gemolken werden müssen. Deshalb ist dieser alte Fortschrittsbegriff, der praktisch nicht ohne Rücksicht auf Verlust, das ist ja auch so ein Ausdruck, irgendwie voranschreitet, der funktioniert nicht mehr. Und jetzt stehen wir da und jetzt brauchen wir ein neues Narrativ, eine neue Erzählung davon, wie es weitergehen soll. Und das stellt sich eben als wahnsinnig kompliziert heraus, weil wir haben diese neue positive Erzählung noch nicht. Im Moment haben wir nun eigentlich eine negative, die geht so ungefähr, das ist das Herrschende im Augenblick, so kommt es mir vor, dass man sagt, wir müssen das Schlimmste verhindern. Und das ist natürlich keine positive Aussicht. Man kann nicht darauf hoffen, dass junge Leute begeistert ins Leben starten mit der Aussicht, sie müssen das Schlimmste verhindern. Das ist kein Angebot. Also von der Politik nicht, aber auch von der Gesellschaft nicht. Und da sind wir gerade. Und wir müssen eben, glaube ich, lernen auch und diese Erzählungen entwickeln, wie es möglich sein wird, gut zu leben. Und dass das Leben auch besser wird insofern, nicht wie wir es bisher immer verstanden haben, einfach noch mehr von allem und was weiß ich, wir haben es ja meistens materiell definiert, dieses Bessergehen. Und dass wir eben jetzt anfangen müssen, was ist eigentlich ein gutes Leben, anders zu definieren, ohne dass es verlogen klingt, sage ich jetzt mal. Gut Leben muss schon heißen, dass es wirklich gut ist. Und da habe ich aber auch keine Antwort, weil ich glaube, dass wir gerade, das ist ein kollektiver Prozess im Augenblick, herauszufinden, wie das zu organisieren ist und wie die zugehörige Erzählung eben geht.
Kollektiv finde ich tatsächlich auch nochmal ein spannendes Stichwort, weil das ja natürlich auch ein Problem ist an diesen Heldenerzählungen, dass man das Gefühl hat, okay, es gab nur ein ganz paar Leute, die überhaupt irgendwas bewirkt haben in der Welt und dann hat so ein Edison halt die Glühbirne erfunden oder sowas, was ja gar nicht stimmt in dem Sinne. Es haben ja sehr, sehr viele Leute vor ihm schon an dieser Technik gearbeitet und er war letztendlich derjenige, der das Glück hatte, das dann patentieren zu können. Oft ja auch, ne, weil er ein Mann war, weil er weiß war etc. Es haben ja mittlerweile, finde ich, wird das immer mehr aufgedeckt, aber wie viele Menschen auch an unserer Geschichtsschreibung beteiligt oder an der Geschichte beteiligt waren, aber halt nicht in unserer Geschichtsschreibung vorkommen sozusagen. Und ich finde, das beschränkt uns ja auch immer sehr in unserer Selbstwirksamkeit, wenn man das Gefühl hat, ja, okay, es gibt halt ein ganz paar besondere Menschen, die was können und wir anderen laufen halt so mit, was ja nicht stimmt. Also letztendlich ist ja eigentlich jeder Fortschritt in der Menschheit lastet auf vielen, vielen Schultern und nicht nur auf zwei von irgendeiner Person.
Unbedingt.
Da fällt mir aber direkt eigentlich ein, so wie du es gerade auch gesagt hast, na, ne? Der Fortschritt lastet dann doch auf vielen Schultern und bei all Kollektivsicht, ja, möchte ich einmal kurz anführen, was Sie ja bereits im Vorwort schreiben, nämlich dem Menschen wächst nun ein neuer Auftrag zu, seine Irrtümer zu korrigieren, die Erde mit aller Macht zu bewahren und sie zu ihrem Besten zu gestalten. Aber wie schaffen wir es denn angesichts dieser Herausforderung, eben auch hierin eine Chance zu sehen, anstatt uns da wirklich ja überfordert zu fühlen?
Da hat meine Antwort zwei Teile. Das eine ist mal irgendwie das Kollektiv zu definieren und wer sind wir? Und da gibt es jetzt mal für uns, aus unserer Warte jetzt, gibt es ja erstmal zwei Wirs. Es gibt wir als die Menschen, die hier leben in den reichen Ländern und den großen Industriestaaten, die eben da viel Verantwortung haben. Und es gibt ein Wir, und das behaupte ich jedenfalls, behaupte ich auch im Buch, das tatsächlich jetzt die Menschheit meint Und das halte ich für neu, weil es gab mal vorher so Momente. Es gab so, als es das zum Beispiel das Foto gab aus dem Weltall, vom Erdball, vom blauen Planeten und so weiter. Das waren so Momente, wo man gedacht hat, wow, da hat sich der Mensch mal so kurz besonnen und konnte mal gucken, wie klein und komisch zerbrechlich diese Welt eigentlich aussieht. Und heute mit den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte haben wir eben, glaube ich, schon tatsächlich als Menschheit gelernt, in allen Ländern gelernt, dass es dieses Problem gibt. Dass deshalb die Lösungen entstehen, das ist damit nicht gesagt. Aber das heißt, ich bin überzeugt davon, dass ein globales Bewusstsein, was das angeht, im Entstehen ist. Und dafür haben wir ja auch ziemlich deutliche Anzeichen, die man nicht unterschätzen darf. Ich habe manchmal den Eindruck jetzt, dass zum Beispiel der Klimavertrag von Paris 2015, der wird eigentlich unterschätzt. Wird so, ja, es ist halt irgend so ein Vertrag. Aber das ist nicht so. Diese großen Konventionen der UNO, wo bis fast 200 Staaten, also die ganze Welt, unterschreibt, das sind tatsächlich große Marksteine in der menschlichen Geschichte. Und da gibt es nicht nur Paris, das ist jetzt im letzten Jahr, im letzten 15 Monaten gab es da irgendwie die UN-Konvention zum Schutz der Arten, es gab die UN-Konvention zum Schutz der Meere und so weiter. Das sind Sachen, die mir wirklich Mut machen und wo ich Leute anstecken möchte, das auch zu sehen und dieses globale Wir als Quelle Zuversicht zu begreifen. Und wissen Sie, weil Sie es gerade gesagt haben, das klingt ja auch immer so ein bisschen zweifelnd, so Ihre Frage. Es gibt ja nicht nur diese große Ebene, sondern es gibt ja auch die ganzen Ebenen drunter. Und wenn ich mich so umgucke und umtue jetzt im Alltag, dann stelle ich fest, dass sich die Welt doch sehr geändert hat. Und zwar überall. Nicht nur bei uns, sondern überall. Wenn ich höre zum Beispiel, dass Kenia seinen Strombedarf zu 90% aus erneuerbaren Energie deckt, nicht so schlecht. Wenn ich lese, dass die Internationale Energieagentur sagt, im nächsten Jahr wird der Höhepunkt des CO2-Ausstoßes, der Gipfel, erreicht. Da sind wir irgendwo bei 36 Gigatonnen und danach geht's runter. Ich hoffe, es stimmt, aber wenn es stimmt.
Muss es ja auch, ne?
Genau, muss es auch, natürlich. Aber es muss es, aber es scheint auch tatsächlich einzutreten. Es wird jedenfalls von Leuten, die sich damit auskennen, so vorgerechnet. Wenn ich zum Beispiel jetzt gerade letzte Woche, wenn Deutschland zum ersten Mal seine eigenen Klimavorgaben erfüllt, was steht dann in der Zeitung? In der Zeitung steht dann, das macht es, erfüllt Deutschland ja nur, weil es der Wirtschaft so schlecht geht.
Ja.
Ja, überzeugt Sie das? Mich nicht. Also
nein.
Ja, das ist wirklich zu einfach. Und dann tut sich sonst auch auf allen Ebenen was. Ich weiß nicht, Sie haben ja auch Freunde und Bekannte. Da sind sicher welche dabei, diese ganzen Themen zu ihren Berufen machen. Ich habe irgendwie für das Buch auch hier und da recherchiert und ich war wirklich überrascht. Gehen Sie heute mal zum Beispiel auf eine Fachmesse fürs Bauwesen oder auf eine Messe für die Abfallwirtschaft, so Themen, um die man sich eigentlich nicht kümmert. Da staunen Sie wirklich. Da geht es nur noch um diese Nachhaltigkeitsthemen und man hat den Eindruck, dass alle Beteiligten da wirklich den Schuss gehört haben und jetzt auch was machen wollen.
Ja, das tut einem ja ganz gut, wenn man das mal hört, gell? Ich hatte zwischendurch, als sie wirklich so diese ganzen Abkommen und Vereinbarungen aufgezählt hatten, hatte ich echt fast ein bisschen Gänsehaut, weil ich dachte, ja, stimmt. Es sind wirklich sehr, sehr viele Steine ins Rollen gekommen. So ein Aha-Erlebnis tatsächlich, als ich das Buch gelesen hatte, war wirklich mal den Blick zu wenden, ja, in Richtung Nationen, die man vielleicht nicht unbedingt als Vorreiter in Richtung Klimaschutz bezeichnen würde, wie Sie es gerade gesagt hatten, eben mit Kenia, aber auch ja China, die ja mit erneuerbaren Energien wirklich schon sehr weit fortgeschritten sind. Also vielleicht lohnt es auch da einfach mal so die Fakten wirklich heranzunehmen und zu sehen, was sich getan hat, auch in relativ kurzen Zeitabständen.
Unbedingt. Also es ist auch, wenn ich nur einen einzigen Grund nennen dürfte, warum sich Zuversicht lohnt, dann ist es der ganze Energiebereich. Da muss man gar nicht lange lesen, um zu verstehen, dass wir, dass hinter uns in den letzten Jahren ein Umsturz liegt. Alles, was da passiert ist, hätten Experten vor 10 Jahren für völlig ausgeschlossen gehalten. Doch ist es passiert. Sie haben, der Preisverfall bei Solarenergie und bei Windkraft und so ist so, dass die beiden Energieformen Ende des Jahrzehnts die entscheidenden sein werden. Die Kohle ist praktisch abgelöst. Das ist vorbei. Es ist schwierig, mit diesen Sachen umzugehen, weil es geht ja nicht darum, schön zu färben. Es geht nicht darum zu sagen, alles wird gut. Und das will ich auch nicht, weil das kann auch niemand ernsthaft tun. Wir leben in gefährlichen Zeiten und wir haben irgendwie wirklich uns eine ganz große Last aufgeladen in den letzten Jahrzehnten, die sehr schwer irgendwie einzuhegen sein wird und abzutragen sein wird. Das ist alles nicht so einfach. Ich wüsste die Alternative nicht, ehrlich gesagt, sich ans Arbeiten zu machen. Weil was ist die Alternative zur Zuversicht? Da würde ich die Leute, die sich da immer kritisch dazu äußern, ich habe da nie Gelegenheit, die zu fragen, weil ich kriege dann ab und zu meinen Leserbrief, die sagen dann, in ihrer Welt würde ich auch gerne leben.
Ja.
Aber ich frage mich, ja, okay, dann sag mir doch, was willst denn du machen? Willst du zu Hause hocken bleiben und irgendwie den Fernseher glotzen und nichts machen? Also ich verstehe es nicht. Ich glaube, es gibt den Menschen ohne Zuversicht überhaupt nicht.
Ja, wie sagen, also es verändert sich nichts, wenn man selbst nichts ändert. Irgendwo muss man halt anfangen, egal wie die Aussichten möglicherweise gerade wirken oder auch sind.
Das denke ich, ja.
Und apropos Mensch, es geht natürlich auch viel in Ihrem Buch um das Anthropozän, das ja zwar noch nicht der offizielle Begriff ist für dieses Zeitalter, aber es wird ja nun mal viel verwendet. Und Sie nutzen da die Begriffe Anthropozän Classic, Anthropozän Light und sprechen jetzt von den aktuellen Anfängen eines neuen Anthropozäns mit einem Paradigmenwechsel. Also können Sie vielleicht diese drei Phasen nochmal kurz nachzeichnen?
Ja, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber ich habe eben nach Begriffen gesucht, um irgendwie fassbar zu machen, was sich mir darstellt und auch worauf ich hinaus will.
Mhm.
Und worauf ich hinaus will ist, das haben Sie ja sicher auch gemerkt, ist, dass wir aufhören, aus dem Anthropozän wieder so einen Angstbegriff zu machen und als Bedrohung und Katastrophe aufzufassen, sondern eben auch die Möglichkeiten zu sehen, die darin stecken. Und was sind die Möglichkeiten? Wenn es stimmt, dass der Mensch eben zu einem, wenn nicht dem bedeutendsten Faktor auf Erden geworden ist, dann erwächst daraus ja automatisch die Verpflichtung, sich entsprechend zu verhalten und die Macht auch einzusetzen. Und wozu kann sie eingesetzt werden? Natürlich nur zum Besten aller Arten und der Erde selbst. Und ich meine, auch da würde ich jetzt wieder die schon genannten UNO-Verträge anführen. Aber es gibt da sehr vielversprechende Entwicklungen. Mit Anthropozän Classic meinte ich, und das ist halt nur so ein Hilfsbegriff, das beschreibt die Phase, die wird allgemein genannt die Phase der großen Beschleunigung. Die wird interessanterweise ab 1950 angesetzt, weil das nach dem Krieg hat es dann nochmal einen großen Aufschwung gegeben, natürlich durch die Beseitigung der Kriegsschäden, aber dann kam auch die Atomenergie auf und so weiter. Und da geht es nochmal richtig ab und die Warnströme, die Globalisierung wird letztlich in einer frühen Form da erfolgreich und die Ausbeutung wird letztlich total, wenn man so will. Das ist schon interessant. Ich bin über eine Sache, die hat mich sehr beschäftigt, weil die war mir so nicht klar, aber bin ich bei der Recherche fürs Buch darauf gestoßen, dass der Klimarat, der IPCC, Weltklimarat, der nennt eine Zahl, die ist wirklich schockierend. Der sagt, die Hälfte der gesamten Treibhausgasausstoßes ist ungefähr von 1850 bis 1989 entstanden. 1850 bis 1989. Die andere Hälfte seither, seit 1989 bis heute. Das ist schockierend, weil wir denken ja, na, warte mal, wir waren doch eigentlich schon viel besser unterwegs. Nee, waren wir nicht. Und was sich darin eben auch ausdrückt, ist natürlich der Aufstieg zum Wohlstand von Ländern wie China und Indien und so sehr großen Ländern, Nigeria, wo sehr viele Menschen zu Wohlstand kommen. Da gibt es nochmal so einen riesigen CO2-Wahnsinn in den letzten Jahrzehnten. Und was eben jetzt sich ändert ist, durch die Erfolge bei der Energiegewinnung, bei nachhaltigen und grünen Energien, ist, dass sich eben Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß, Treibhausgasausstoß entkoppelt. Und das ist jetzt zum ersten Mal so in so großem Stil. Das war noch nie so vorher. Vorher konnte man praktisch die Kurven nebeneinander legen und sagen, ja, Wirtschaftswachstum heißt, dass der CO2-Ausstoß steigt und so weiter. Das war die längste Zeit so und das ist jetzt nicht mehr so. Deshalb haben wir tatsächlich jetzt eine echte Chance, eben halt weiter, dass die Wirtschaft weiter wachsen kann und trotzdem die Umweltbelastung sinkt. Das ist neu. Und das ist natürlich sehr vielversprechend und damit könnte es werden. Mit Anthropozän Light, um Ihre Frage noch abschließend zu beantworten, damit meine ich sozusagen die Bemühungen, das hat im schlimmsten Fall ist das Greenwashing, ja. Wir ändern nichts, aber wir machen das Schlechte ein bisschen weniger schlecht. Und sind dann schon ganz zufrieden. Das findet man im Augenblick auch sehr oft und überall ein bisschen. Das werden Sie jetzt immer häufiger hören, dass der Luftverkehr zum Beispiel, die Fluggesellschaften, die reden über nichts anderes mehr als über Biosprit für ihre Maschinen und so weiter. Aber das ist alles ziemlich Etikettenschwindel, weil das einfach nicht stimmt. Die Luftfahrtindustrie verbraucht große Teile des gesamten Erdöls, das gefördert wird. Und das ist wirklich im Moment noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es wird vielleicht, wird sich das ändern und es ist uns ja allen zu wünschen, dass sie da bessere Antriebe und so finden. Aber das wäre eben so Anthropozän Light. Man sagt, ja, wir haben jetzt alternative Kraftstoffe und so. Aber wenn man genau hinguckt, das stimmt schon, die gibt's. Aber sie werden das Problem nicht lösen. Und diese ganzen Versuche, glaube ich, damit muss man aufhören. Man muss eben schon sehen, dass es strukturelle Veränderungen auch braucht. Und dass wir nicht sozusagen, es nicht alles so weiterlaufen kann und wir es nur ein bisschen sagen, umorganisieren. Das wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Mein Lieblingsbeispiel ist dabei immer, das sind die geliebten Plastikflaschen, die wir milliardenweise produzieren jedes Jahr. Und von denen eben, ich weiß nicht, nicht alles, aber große Teile, 40% sind es, tatsächlich in die Weltmeere wandern und dann dort Mikroplastik werden und so weiter. Da frage ich mich manchmal, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das immer noch sein, dass das so weitergeht? Und da finde ich, da stellen sich eben tatsächlich systemische Fragen, weil das wird ja bislang, tut man so, es bleibt praktisch in den Händen des Verbrauchers, kann sich jeder Konsumentin, jeder Konsument kann sich entscheiden,
ja.
Aber das darf so nicht sein, würde ich sagen. Das ist ein ganz klarer Bereich, in dem Regulierung durch Politik, durch staatliche Stellen oder überstaatliche Stellen erfolgen muss. Und ich bin sicher, wir werden auch diese Probleme angehen, weil sie angegangen werden müssen.
Ja, um vielleicht bei diesem Plastikflaschenbeispiel zu bleiben, weil ich das gerade wirklich plakativ finde. Naja, man macht eigentlich das Schlechte, nämlich Plastikflaschen jetzt aktuell so ein bisschen weniger schlecht, indem man eben diese Tethered Caps, also eben diese Flaschenverschlüsse jetzt fest verbunden quasi mit dem Korpus dieser Flasche vorsieht. Aber gut werden Plastikflaschen dadurch ja auch noch nicht.
Sehr gutes Beispiel, ja, genau.
Andererseits wurde mir ehrlich gesagt teilweise fast ein bisschen positiv schwindlig beim Lesen Ihres Buches, nämlich wenn ich mir all diese Neuerungen, Technologien, Lebensverbesserer, möchte ich es vielleicht nennen, vor Augen führe, die wirklich so in immer kürzeren Abständen auch das Licht der Welt erblicken. Wie geht's denn Ihnen dabei so ganz persönlich? Also wie halten Sie eigentlich geistig Schritt mit all diesen Neuerungen, die da passieren? Und ganz ehrlich, haben Sie da nicht auch manchmal irgendwie ein bisschen Angst vielleicht oder Sorge?
Naja, schwindelig kann einem schon werden, natürlich. Angesichts der Probleme, aber auch angesichts der Lösungen. Ich stelle mir die Welt immer so wie ein Wimmelbild vor, ja.
Schön, ja.
So wahnsinnig viel los ist und wir erkennen ja sowieso die großen Strukturen nicht so ganz leicht. Wir wählen uns unsere Ausschnitte, die wir verstehen wollen und denen gehen wir ein bisschen nach und ansonsten lassen wir ja auch viele Dinge einfach geschehen. Ich meine, es geht ja auch gar nicht anders. Es wäre ja schon ein Vollzeitjob, irgendwie sich nur, Beispiel nochmal zu sagen, nur um die Abfallwirtschaft und ihre Fortschritte zu kümmern. Ja, wer soll das leisten können? Also das geht nicht. Ich denke, wenn man an der Stelle verzweifeln möchte, sollte man daran denken, wie leicht es doch war, sich einfach an die Computer zu gewöhnen. Ja. Die sind ja auch eine wirklich große Umwälzung unseres Lebens gewesen. Und kommen in den 80er Jahren so richtig auf. Okay, und dann geht es eben Schritt für Schritt. Es ist alles immer so ein Learning by Doing und man geht mit ihnen um und die einen nehmen mehr daran teil, die anderen weniger und so weiter. Aber diese digitale Revolution, die liegt ja schon hinter uns und die haben wir ja bisher, irgendwie sind wir daran auch nicht zugrunde gegangen. Was wir jetzt gerade erleben, das ist vielleicht eine andere Frage mit den ganzen sozialen Netzwerken und so weiter. Das ist jetzt dann eine andere Baustelle. Aber jetzt erstmal sozusagen mit Computern leben und noch vor dem Mobiltelefon und so weiter. Das war ein Riesenumsturz und den haben wir eigentlich doch ganz gut hingekriegt. Und obwohl wir es eben nicht in den Einzelheiten auch verstanden haben. Und das ist natürlich bei ganz vielen Dingen so. Das merken wir doch alle jedes Jahr, wenn die Nobelpreise vergeben werden. Und dann kriegt jemand den Nobelpreis für Chemie und dann kriegt jemand den Nobelpreis für Physik und so weiter. Und dann gibt es so kurze Nachrichtenagenturmeldungen, die dann in drei Sätzen erklären, was diese Forscher angeblich machen.
Ja.
Ja, und da weiß man natürlich immer, das glaube ich nicht, dass das ist, was die machen. Aber da müsste, glaube ich, auch mehr passieren tatsächlich. Ich glaube, wir brauchen bei sehr wichtigen Dingen irgendwie mehr wie so eine Art wissenschaftlichen Beipackzettel. Ich glaube, das nimmt zu. Es gibt jetzt mehr an Universitäten, an naturwissenschaftlichen Instituten, nimmt es zu, dass zur Voraussetzung für Studien gemacht wird, dass es praktisch eine in populärer Sprache eine Erklärung für die breite Öffentlichkeit gibt, was da eigentlich gemacht wird. Das halte ich für sehr wichtig. Das hat man gesehen in unserer Impfdebatte in der Corona-Zeit. Es muss gelingen, praktisch ja, wissenschaftliche Erkenntnisse so aufzubereiten, dass man schon in den wesentlichen Punkten jedenfalls irgendwie noch mitkommt. Weil das Vertrauen, einfach so Vertrauen zu haben, ist schwierig, weil es gibt ja Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es ist ja auch so, dass selbst die Parlamentarier sind ja teilweise überfordert von dem, was sie da abstimmen müssen. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Also ich finde schon, die Leute, die hinter diesen Erfindungen stehen und diesen wissenschaftlichen Fortschritten, die sollten es sich auch wirklich zur Aufgabe machen, das mit uns zu teilen und uns zu erklären, was sie da machen. Das wäre uns dann damit besser gedient. Aber es bleibt natürlich ein Problem, das beschleunigt sich ja auch gerade. Die Erkenntnisse werden sich jetzt auch noch weiter beschleunigen, eben natürlich durch die künstliche Intelligenz, durch Möglichkeiten, generativen Sprachmodellen und wie die alle heißen. Das wird uns nochmal richtig durchwirbeln. Und ich denke, wir leben halt so, wie ich es vorhin gesagt habe, mit von wegen 1900. Ich glaube, wir leben an so einer Schwelle, in so einer schwierigen Übergangszeit, in der wahnsinnig viel passiert, was wir nicht sicher beurteilen können. Das macht Angst natürlich, was sonst. Aber ich versuche eben zu zeigen, dass wenn man sich darauf besinnt, dass es immer zu allen Zeiten solche Umbrüche gab und dass es irgendwie in der Regel eben eigentlich gesellschaftlich danach besser ging oder dass es jedenfalls nicht dramatisch abwärts ging mit der Menschheit. Ich versuche mich damit eben, also einerseits zu trösten, aber ich glaube auch daran, dass es eben schon auch begründbar ist und stimmt.
Mhm. Ist halt mit etwas Abstand dann immer leichter und anders zu betrachten als die Zeiten, in denen man tatsächlich gerade lebt. Genau, Wissenschaftskommunikation, sagen Sie auch in Ihrem Buch, also die kann und sollte einen großen Beitrag leisten. Aber auch ganz interessant, Sie sprechen darüber, dass Forschende von heute auch anders als früher arbeiten generell, also nicht nur was die Kommunikation angeht, nämlich Open Source und holistisch. Mögen Sie das vielleicht nochmal kurz ausführen?
Ja, es gibt immer mehr auch Naturwissenschaftler, die eben Open Source arbeiten. Das heißt, sie legen ihre Daten offen, also sie erheben Daten, aufgrund derer sie zu Schlüssen kommen, und teilen die mit ihrer Forscher-Community und jeder kann die benutzen und daraus entweder selber Forschung ableiten oder Thesen ableiten und so weiter. Das ist natürlich, hat große Vorteile, weil da werden Fehler entdeckt, da werden neue Ideen geboren und natürlich verbindet es die Leute auch untereinander und beendet halt vielleicht auch ein bisschen diese alten Fortschrittsideen, von denen wir gerade auch schon gesprochen haben, dass eben nicht der einsame Forscher da in seinem Labor dann, wie es in China passiert ist, irgendwie an embryonalen Keimbahnen rumdoktort, was er nicht sollte, sondern eben im Austausch mit anderen Wissenschaftlern eben auf solche Ideen gar nicht kommt. Das hat auch sowas von Selbstkontrolle und so weiter. Das wäre diese Seite des Open Source. Und holistisch denken, das ist natürlich eine Mischung. Das ist einerseits, denke ich, dass das zunimmt, weil eben, sagen wir mal, das späte 20. Jahrhundert, würde ich jetzt mal so formulieren, das war eine Zeit der totalen Spezialisierung. Die Leute haben sich da immer weiter reingebohrt in ihre Spezialfächer und haben das gar nicht als Problem empfunden. Ich kann das sagen, weil ich da selber dabei war. Also sozusagen, also nicht jetzt nicht selber betrieben, aber ich kannte solche Leute. Ich kenne so Mediziner, die haben sich da, was da links und rechts war und ob es den Menschen eigentlich gut geht, das war denen am Ende egal, sondern die haben sich auf irgendein Spezialproblem da eingeschossen und sind da auch immer weitergekommen, aber irgendwie wurde das fast hohl, diese Art von Erkenntnissen. Und ich glaube schon, dass es da auch Lernprozesse in der Wissenschaft gibt, dass die Leute fragen sich heute von Anfang an, was das eigentlich soll. Sie finden heute keinen jungen, oder glaube ich nicht, einen jungen Chemiker, der sagt, wir stellen jetzt mal dieses Produkt her, es kommt dann in Verkehr, es hat leider den Fehler, dass es giftig ist. Das glaube ich nicht. Das hört auf und das ist noch nicht holistisch, aber immerhin denkt dieser Chemiker an die Gesundheit anderer Leute. Mhm. Und das hat ein Chemiker von 1960 in der Form noch nicht getan. Nicht aus böser Absicht, sondern einfach, weil das war einfach kein großes Thema oder sie haben das anders ausgerechnet und haben sich schön gemalt und wie auch immer. Aber diese Art von, dass jeder für seinen, gerade auch in der Wissenschaft, für seinen Bereich zuständig ist und sich zuständig fühlt und Verantwortung übernimmt und sagt, ich kann hier nichts herstellen, von dem ich weiß, dass es schädlich ist, das hat eindeutig zugenommen und das wissen ja auch die Firmen. Sagen wir mal, eine Pharmaindustrie, eine Pharmafirma, die heute sagt, es ist mir sozusagen, die Kollateralschäden sind mir egal, die kriegt überhaupt keine Leute mehr, wenn sie das täte. Und deshalb, glaube ich, wird das einfach sich auflösen. Das kann man jetzt holistisch nennen oder nicht, aber auf jeden Fall hat sich die Perspektive wieder erweitert und nach einer Phase der sehr fast schädlichen Spezialisierung haben wir jetzt wieder mehr Blick für die generellen Themen auch. Und das kann der Sache eigentlich nur gut tun.
Mhm. Ja, spannend. Vielleicht greife ich das Schlagwort mehr Blick für die generellen Themen direkt mal auf. Denn eigentlich hatten Sie es schon so ein bisschen angedeutet. Im Hinblick auf die Medien an sich, sollten die vielleicht auch wirklich mehr Erfolge vermelden oder verstärkt auch mal über positive Kipppunkte, über Durchbrüche und so weiter berichten? Und welchen Beitrag kann das dann letztlich leisten für uns alle?
Das ist eine gute Frage, mit der ich mich auch viel beschäftige und auf die es leider keine richtig guten Antworten gibt. Das Problem ist, dass die Aufgabe der Medien in den Demokratien ist, Missstände anzuzeigen, Fehler zu benennen und eben Kritik zu ermöglichen und falsche Versprechen aufzudecken und diese Dinge. Und das ist ja auch gut so. Das ist der Job sozusagen. Das Problem ist, dass wir jetzt in so einer Phase sind, mit eben einer sehr schwierigen allgemeinen Lage, die, wie soll ich sagen, mit diesem Mindset in eine wirklich sehr dunkle Welt des Niedergangs führt, also in der Darstellung. Und es führt eben auch dazu, dass die Leute anfangen, keine Lust mehr zu haben auf Nachrichten. Dieses Phänomen breitet sich ja schon leider ein bisschen aus, dass Leute sagen, ich kann gar nicht mehr hingucken und so weiter.
Durchaus, ja.
Das wollen wir ja nicht. Es ist andererseits so, dass die Leute zwar sagen, ich hätte gern mehr gute Nachrichten, dass aber andererseits irgendwie, es gab es immer wieder mal so Versuche, Magazine und so, Webseiten auch, die sich ausschließlich auf Good News spezialisieren. So richtige Kracher werden das in der Regel nicht, weil dann die Leute eben sich doch mehr für das Flugzeug interessieren, das abstürzt und nicht so sehr für das, das landet. Das ist wirklich ein Problem, schwer zu lösen. Aber ich würde schon auch sagen, dass da sind die diversen Verhandlungen zum Beispiel über das Klima sind ein sehr gutes Beispiel. Wenn Sie mal gucken, Jahr für Jahr gibt es diese COP, die sogenannten, diese Klimakonferenz, die Nachfolgekonferenzen nach Paris. Die werden immer fast schon inzwischen mit so einer Art Häme und Langeweile irgendwie wird darüber berichtet und sagen, ah ja, wieder so ein fauler Kompromiss und so. Das ist so eine Tonlage, die mir gar nicht gefällt, weil da haben praktisch dann die Kolleginnen und Kollegen, die diesen Ton anschlagen, die haben irgendwie was nicht verstanden. Die haben nicht verstanden, dass das im Grunde genommen, das ist die Vorstufe zu einem Parlament der Menschheit, was da stattfindet. Und natürlich ist es schwer und natürlich ist es kompliziert und auch wirklich in den Details nicht so besonders sexy, würde man wahrscheinlich sagen. Aber da muss man sich schon immer wieder daran erinnern, worum es eigentlich geht und das dann mit mehr Gerechtigkeit beurteilen. Das glaube ich schon. Das löst dieses Grundproblem nicht. Wir wollen Aktualität berichten, wir müssen das auch tun.
Ja.
Müssen Material bereitstellen, die es möglich machen, die Verhältnisse zu kritisieren. Und dabei sind wir aber gerade in der Phase, das führt dazu, dass wir eine Karikatur der Welt fast entwerfen, die nämlich so aussieht, dass alles den Bach runtergeht. Das ist eindeutig nicht der Fall. Also so eindeutig ist es nicht der Fall. Und wie man diese andere Seite der Fortschritte, der erfreulichen und der zuversichtlich stimmenden Phänomene einfängt, das wird ja auch gemacht, so ist es ja nicht. Es gibt solche Berichte, wie man das praktisch korrekt in ein Gleichgewicht bringt. Da haben wir auch noch keine Lösung gefunden. Es ist in Arbeit.
Ihr Buch, sag ich mal, leistet da auf jeden Fall einen Beitrag. Man merkt, da ist sehr viel positive Grundstimmung, sage ich mal, drin. Und das heißt ja auch, geboren für die großen Chancen, impliziert auch, dass wir alles zum Positiven wenden können. Es kann aber natürlich eben auch zumindest in einigen Bereichen ganz anders kommen. Was entgegnen Sie denn denjenigen, die sagen, sie würden auch Probleme verharmlosen oder auch einige Dinge wie das Metaverse zum Beispiel als zu positiv und auch als zu selbstverständlich in der Entwicklung erachten?
Naja, denen begegne ich natürlich mit den Worten, dass ich habe auch keine Glaskugel und ich versuche praktisch faktengestützte Prognosen zu entwickeln, die ich für plausibel halte. Ich finde, dass wenn Sie sagen, der Titel impliziert, also dass wir alles zum Guten wenden können. Ja, vielleicht tut er das. Wenn Sie das Buch dann lesen, dann müssten Sie mir, glaube ich, recht geben, dass ich eben nicht darauf hinaus will, dass alles gut wird. Ich bestehe eigentlich nur darauf, dass die Zukunft offen ist. Und ich würde mir wünschen, dass viele Leute sich das wieder aneignen, dass sie sagen, ja, ich weiß es einfach nicht. Auch die, wir wissen vieles nicht und die Zukunft ist, wie Hannah Arendt sagt, der Raum des Nichtwissbaren. Trotzdem leben wir auf ihn zu und wir bereiten ihn auch ständig vor. Und es gab so eine ähnliche Konstellation schon mal in den, auch damals in den 50er Jahren, als die Angst vor dem Atomkrieg und überhaupt vor Atomenergie wahnsinnig groß war. Damals war es auch so, dass praktisch jede Debatte, die nicht vom Atomkrieg gehandelt hat, wurde praktisch als naiv abgetan, so in der Richtung, ja, von bestimmten Kreisen. So ein bisschen so ist es jetzt heute auch, wenn man praktisch, es ist im Moment ja so, dass man praktisch nur noch über den Klimawandel reden kann. Es gibt überhaupt kein anderes Thema mehr. Und wenn man versucht, über ein anderes Thema zu reden, dann wird einem eigentlich schon unterstellt, dass man irgendwie ablenken will oder den Klimawandel verharmlost. Darum geht es aber gar nicht. Es ist so, Wenn es diese unglaublichen Kipppunkte, von denen ja oft die Rede ist, gibt, wenn menschliches Leben ab 2050 auf Erden unmöglich wird und die Menschheit ausstirbt, dann ist es so. Dann ändern unsere Diskussionen heute darüber auch nichts mehr. Aber da würde ich wirklich mit dem einen, das Motto, dieses lustige Motto, und wenn Sie schon in München sitzen, dann sind Sie da auch ganz nah dran, von Karl Valentin, irgendwie darf ich zitieren, der gesagt hat, solange ich lebe, muss ich damit rechnen, dass ich weiterlebe.
Und auch das ist ein Fakt.
Und auch das ist ein Faktum. Das ist ja gar nicht mehr so falsch. Es ist auch, das klingt lustig, aber im Grunde genommen, es wird einem ja entgegengehalten, ja, aber es wird doch alles ganz furchtbar. Wenn alles ganz furchtbar wird, dann habe ich mich getäuscht, dann hatten wir eben keine Chancen und dann ist es vorbei. Aber solange die Kipppunkte nur Thesen sind, und es sind sie im Moment nur Hypothesen, mit denen sich übrigens auch der Weltklimarat noch nicht mit einer Arbeitsgruppe beschäftigt hat, also wir werden das noch rausfinden, ob wie viel da dran ist oder wie wenig. Wenn es die Kipppunkte gibt, haben wir Pech gehabt. Wenn es nicht gibt, dann sollten wir jetzt, würde ich sagen, mal wirklich weitermachen. Und die andere Sache, die mir begegnet ist, neulich habe ich einen Begriff gelernt, der mich doch sehr traurig gemacht hat eigentlich, nämlich Ecological Grief. Die junge Leute, in der Regel junge Leute, die praktisch jetzt eine ökologische Trauer verspüren und mit einem furchtbaren Lebensgefühl durch die Gegend gehen. Ich werde Sie jetzt mit der Aussage überraschen, dass ich sage, irgendwie, das verstehe ich wahnsinnig gut und viel besser als Sie ahnen, weil ich habe in den 80er Jahren Abitur gemacht. Damals war das Waldsterben überall, auf und runter. Und ich komme noch aus Nordbayern, wo es besonders schlimm war, wo der saure Regen praktisch alle 2 Stunden, sage ich jetzt mal, gefallen ist. Es gab das Ozonloch bald. Es gab dann Tschernobyl. Es kam irgendwie der Club of Rome-Bericht, Global 2000 und so weiter. Alles in diesen 80er Jahren. Im Grunde genommen, generationell gehöre ich zur Generation No Future. Die kam damals auf. Diese Bewegung hat sich so genannt. Die Angehörigen haben sich so weiß geschminkt und schon wie lebende Leichen rumgelaufen. Also von heute aus hat es was Amüsantes, aber damals war es schon ziemlich ernst. Und wenn ich jetzt zurückgucke, ist es da auch wieder so. Es hat sich nicht alles in Luft aufgelöst, aber das Ozonloch, das hat geklappt. Das schließt sich wieder. Es wird lange dauern, aber es schließt sich, da gibt es Berichte dazu. Das Waldsterben, dem Wald geht es nicht gut, aber sozusagen das Waldsterben durch sauren Regen und so, das gibt es eigentlich nicht mehr, hat man irgendwie geschafft. Der Club of Rome Bericht, den muss man genau sich angucken, da gibt es, manches hat sich bewahrheitet, vieles andere nicht und so weiter. Also es gibt zu allen Zeiten große Probleme. Und ich glaube, auch das ist etwas, was man sich klar machen muss. Ich habe manchmal bei den Debatten jetzt das Gefühl, dass die Leute ein bisschen glauben, entweder es ist alles für alle gut oder es ist alles ganz furchtbar auf der Welt. Mhm. Und das ist kein Zustand, den wir jemals erreichen werden. Mhm. Die Welt bleibt ein Ort von Krisen und von Problemen. Das wird sich auch nicht ändern. Und wir sind nur Gott sei Dank so ausgestattet, dass wir eben Krisen bewältigen wollen und es dann auch häufig können und dass wir immer wieder daran glauben, dass es danach weitergeht. Und das ist wahrscheinlich die eigentliche Botschaft, die ich vertreten möchte.
Mhm. Ja, sehr spannend. Also auch diese Parallele, die man vielleicht jetzt gedanklich aufmachen kann, auch wenn ich es nicht in einen Topf werfen will. Aktuell kennen wir ja die letzte Generation, die wirklich auch sehr düster in die Zukunft blickt im Vergleich vielleicht jetzt zu No Future, wie Sie es angeführt haben. Und dennoch zeichnen Sie ja ein umfassendes Bild einer möglichen Zukunft und es klingt auch immer wieder eben eine gewisse Positivität und ein Optimismus mit an. Und da möchte ich Sie jetzt fragen, welche vielleicht so 3, 4 Aspekte wecken denn in Ihnen am meisten Vorfreude auf diese kommende Zukunft?
Vorfreude. Vorfreude wäre das falsche Wort. Ich würde sagen, worauf ich hoffe und womit ich rechne, ist, weil zum einen, dass es diese Erzählung, dass das Leben gut sein wird und gut sein kann, eben erzählbar wird. Da sind wir schon mitten dabei, weil ich erlebe es selber, dass zum Beispiel, dass die Städte irgendwie sauberer werden, dass der Autoverkehr abnimmt, dass der Lärm abnimmt, dass die Luftverschmutzung abnimmt. Dass wir in eine Welt gehen, die wirklich angenehmer, lebenswerter, leiser, gesünder wird, das ist eine schöne Aussicht. Und die wird gerade überall und sehr vielen Orten ganz konkret. Und das macht dann auch Spaß.
Ich glaube, das sehen Sie in Paris vielleicht besser als wir hier in Deutschland. Aber
genau, da ist Deutschland vielleicht ein bisschen hinterher. Wobei, das ist, glaube ich, auch, da gibt es wieder die ganzen Symboldebatten, die sich dann halt in der Regel an Berlin aufhängen und so. Aber natürlich gibt es in Deutschland auch kleinere Städte, die man nicht so auf dem Radar hat, in denen schon sehr viel passiert.
Das stimmt. Ja, haben Sie recht.
Das sollte man irgendwie auch nicht ungerecht sein. Aber in diesen Städten geht man dann wirklich in eine bessere Welt, wo es einfach mehr Spaß macht zu leben, wo auch Kinder besser leben können und diese Dinge. Das ist ein großer Bereich, wenn Sie so wollen, auf den ich mich freue, weil Sie danach gefragt haben. Oder den ich, was ich täglich erlebe und worüber ich mich jetzt schon freue, weil diese Zukunft, die findet praktisch schon statt. Eine andere Sache, die mich freut sozusagen jetzt schon in der Gegenwart, das ist dieses Bewusstsein, von dem ich gesprochen habe. Das sind diese Entdeckungen, die ich mache, die über Länder und Weltgegenden, wo ich mich auch selber mit meinen Vorurteilen und so weiter täusche und wo ich dann lerne, ach Mensch, ja. Ich habe zum Beispiel gestern im Fernsehen irgendwie einen Bericht gesehen darüber, dass dieses kleine, schöne Land Bhutan, das der einzige Staat, der Carbon Negative ist, jetzt eben zwar Wirtschaftswachstum hat, aber alles dafür tut, Carbon Negative zu bleiben. Und eben so baut und ich weiß nicht was alles und darauf achtet. Das finde ich wunderbar. Manchmal kommen mir so andere Länder unter, wo ich dann auch aufmerke, wo ich nicht, Costa Rica ist so ein, glaube ich, so ein Vorzeigeland und andere, wo man eben lernt, auch sozusagen, wir haben ja schon so eine europäische ökologische Überheblichkeit, dass wir wie immer die Weltmeister in allem sind. Und dabei können andere Leute das auch schon teilweise sogar viel besser als wir. Das sind Sachen, die mich freuen und wo ich eben glaube, dass wir da auch in eine bessere Welt gehen, die dann ja auch natürlich den Menschen vor Ort irgendwie mehr Chancen geben wird. Worauf ich mich schon auch freue, ist zu sehen, wie diese Explosion der künstlichen Intelligenz unsere Welt verändern wird. Wir haben ja mit dem Mobiltelefon gesehen, das war am Anfang war das ganz neu, man hat das Ding gesehen und gedacht, was soll ich denn damit eigentlich? Es ist immer weiter. Ich erinnere mich gut daran, das war so um 2010, 2011, würde ich sagen, habe ich mal in einer amerikanischen Zeitung so eine Art Reportage gelesen, wo der Autor beschrieben hat, dass in seiner Familie einfach wirklich viel zu viel alle vor den Bildschirmen sitzen und es nicht richtig finden und so. Man sagt ja, die USA sind so ungefähr 7, 8 Jahre immer vor uns in diesen Entwicklungen. Und ich weiß noch, dass ich das gelesen habe und gesagt, also diese Amerikaner, das wird bei uns nie passieren. Da habe ich mich schön getäuscht und inzwischen sind wir genau in derselben Falle. Aber da zum Beispiel dieser ganze, der Rüstungswettlauf, der da jetzt beginnt zwischen Fälschern und dem Rettenden im Internet und so, das wird uns jetzt alles beschäftigen. Ja, aber mit einem gewissen Sportsgeist freue ich mich darauf, weil ich glaube, dass wir da gute Lösungen finden werden. Ich freue mich zum Beispiel darauf, dass wahrscheinlich in naher Zukunft wird vermutlich mal X oder Facebook oder irgend so ein Kanal wird in Europa mal schwarz werden, weil er gegen den Digital Services Act verstößt und die EU-Kommission dann mal irgendwie einen Strich zieht und so. Vielleicht, wir werden sehen. Aber solche Dinge, die finde ich eher spannend. Da freue ich mich drauf. Und ein drittes vielleicht noch. Ich bin da auch eher neugierig als ängstlich. Das ist alles, was das Feld Biowissenschaften und Genetik angeht. Ich habe dafür das Buch zum Beispiel, war ich in Berlin an der Charité und habe da so Forschungsinstitute besucht, die sich um dieses Feld kümmern. Und da versteht man natürlich auch nur Bahnhof, wenn diese Professoren dann erklären, was sie machen. Aber man versteht zwar im einzelnen Bahnhof, aber im Großen und Ganzen versteht man schon, dass da wirklich Großes unterwegs ist. Also die sprechen selber da von einer Aufbruchsstimmung, die in der Medizin gerade herrscht. Und wir werden wahrscheinlich da Dinge sehen, die uns heute noch ans Wunderbare grenzen, eben Heilungsmöglichkeiten von Krankheiten oder auch wahrscheinlich Geschichten, dass man bestimmte Erbfehler von vornherein einfach ausschalten kann. Und das wird alles kommen. Und das wird alles begleitet werden von großen gesellschaftlichen Debatten, wie immer.
Die sie aber auch braucht, sage ich mal, das unter ethischen Gesichtspunkten alles mal sich anzuschauen. Ja.
Nee, völlig richtig. Die braucht es. Das sind Prozesse der Aushandlung letztlich. Und es müssen sich alle dran gewöhnen. Diese Prozesse beginnen natürlich auch immer mit einer wirklich bornierten Anti-Haltung, die man auch mal irgendwie lassen könnte. Ich finde ein bisschen mehr sozusagen Neugierde ist vielleicht gar kein falsches Wort. Einfach mal gucken, was passiert und nicht immer davon ausgehen, dass alle Forscher so aussehen wie in James Bond Filmen. Das wäre ganz gut.
Ich hoffe doch, dass das nicht so ist. Ja, sehr viele spannende Gedankenanstöße. Wir müssen leider langsam zum Ende kommen. Aber eine Frage wollten wir gerne noch stellen. Und zwar malen Sie ja in Ihrem Buch immer wieder konkret die Zukunft eines Kindes aus, das 2023 geboren wurde, weil da das Buch erschienen ist. Würden Sie denn gerne heute nochmal geboren werden?
hat ja keine Wahl, geboren zu werden. Insofern, ich bin da so existenzialistisch. Die Existenzialisten haben ja davon gesprochen, man wird in die Welt geworfen. Man ist in die Welt geworfen und hat dann praktisch sich, muss sich dann damit eben abgeben und muss eben sehen, dass man sein Leben zur Entfaltung bringt. Und das spielt für mich ehrlich gesagt keine Rolle. Natürlich wäre ich heute auch sehr gern. Ich würde sogar wirklich sehr gern geboren heute, weil dann wüsste ich zum Beispiel, das wird mir nicht mehr gegeben sein, ich wüsste gern, um wie viel Grad sich die Erde erhitzt hat bis zum Jahr 2100. Da wäre ich gern dabei. Das wird das heute geborene Kind wissen und lernen, wenn nicht was Unfall dazwischen kommt. Und das ist doch allein schon ein Grund, so lange auszuhalten.
Sehr spannend. Also wenn wir über 100 werden, Jana, und zwar ein bisschen deutlicher über 100, darf man an der Stelle sagen, vielleicht erleben wir es noch.
Sie haben eine gewisse Chance.
Heutzutage sind nicht schon die ersten Menschen geboren, die irgendwie 150 werden oder sowas, wer weiß.
Ja. Heißt es ja. Ich glaube jedenfalls, dass heute geborene Mädchen vor allem haben wirklich, ich weiß nicht genau, ich habe Prozentzahl vergessen, aber die Chance ist ziemlich hoch, 100 zu werden.
Ich nehme mir das auf jeden Fall sehr konkret vor. Vielleicht klappt es ja. Ich habe aus dem Gespräch mit Ihnen mitgenommen, Zuversicht kann ja auch gewissermaßen eine Geisteshaltung sein. Also ich probiere das einfach ein bisschen mehr mitzunehmen in meinen Alltag und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer an der Stelle. Wir bedanken uns hiermit jetzt aber erstmal bei Ihnen, lieber Herr Fichtner, für diese Einblicke, für dieses wirklich angenehme und ausführliche Gespräch, für all die Gedankenanstöße, die Sie uns mitgegeben haben. Es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Danke sehr.
Werbung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info.
Ja, also zu dem Buch Geboren für die großen Chancen von Ulrich Fichtner. Ich fand es persönlich spannend, aber auch recht aufwühlend tatsächlich. Also vor allem, wenn man es so schnell gelesen hat wie ich. Ich fand, das war so ein Buch, das man vielleicht zwischendurch immer mal wieder beiseite legen sollte, um ein bisschen zu verarbeiten, was man da gerade alles so gelesen hat.
Ja, ging mir ein bisschen ähnlich. Man hatte das Gefühl, gell, man war in so einem Sog eigentlich auch irgendwie drin, ne?
Das ist nämlich auch so, von den meisten dieser Themen hatte ich schon echt eine ganz gute Ahnung eigentlich. Aber wenn man das dann alles so geballt sieht und das alles so zu einer wirklich möglichen Zukunft verwoben wird, das war nochmal eine sehr intensive Erfahrung dann einfach. Wo man auch merkt, dass wirklich, also er sagt halt auch, ne, dass die Welt normalerweise alle 40, 50 Jahre komplett anders aussieht. Und da merkte man auch so, ja stimmt, also in 50 Jahren, wer weiß, wird man das hier alles nicht mehr wiedererkennen. Ich muss sagen, ich gehe jetzt nicht so mit all seinen Argumenten und Szenarien in dem Buch d'accord. Und ich fand auch einige Perspektiven etwas zu kurz gekommen. Dafür ist aber halt auch nur, ne, es sind nur 300 Seiten. Wenn man dafür eine komplette Zukunftsvision da malen möchte, dann bräuchte man wahrscheinlich deutlich mehr oder mehrere Bände. Aber ja, trotzdem auf jeden Fall sehr interessant und zum Nachdenken anregend. Wie hoffentlich auch unser Gespräch. Aber falls ihr jetzt noch Lust habt, da ein bisschen tiefer einzusteigen, dann schaut gerne mal in das Buch rein.
Ja, genau. Das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, logischerweise. Und ich fand, dass es ganz gut war, jetzt in dem Gespräch auch nochmal so einiges irgendwie klar zu kriegen, auszudiskutieren sozusagen. Möchte euch aber auch nochmal auf eine Empfehlung stoßen. Und zwar Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, nennt sich eine dreiteilige Serie von und mit Dirk Steffens, die im Rahmen von Terra X über die ZDF-Mediathek abrufbar ist. Diese Serie ist aufgeteilt in die drei Elemente, die unsere Erde bestimmen, also in Erde, Luft und Wasser. Ist schon 4 Jahre, glaube ich, etwa alt. Aber dennoch sind es Aufnahmen von unserer Erde, wie viele von uns sie ja wohl noch nie gesehen haben. Sowohl wirklich schöne als auch schreckliche. Beides, würde ich sagen, ist gleichermaßen ergreifend. Ja. Wir hoffen, dass wir jetzt gleich nicht Schreckliches, sondern eher Schönes für euch im Grünfutter und den Good News bereit haben. Jana, was hast du uns denn mitgebracht an Futter?
Ja, ich habe heute mal wieder ein Buch dabei, wie so oft.
Überraschung.
I know. Und zwar Im Takt der Natur, Rhythmen und Zyklen des Lebens oder Warum Koalas lange schlafen.
Okay, wow.
Und zwar ist das Ganze von Helen Pilcher, die ist Wissenschaftsjournalistin und hat einen Doktortitel in Zellbiologie, also weiß, wovon sie spricht im biologischen Bereich. Und das Buch ist einfach so sehr, sehr grafiklastig, was tatsächlich sehr cool ist. Also du hast so fast 100 Infografiken und Diagramme und in denen eröffnet sich eben diese enorme Bandbreite der natürlichen Zeitspannen, also evolutionäre, ökologische oder auch biologische. Also ich glaube, einige davon kann man vielleicht einigermaßen einschätzen, andere halt so gar nicht oder auch mal so direkt im Vergleich das zu sehen bei verschiedenen Tierarten und so weiter zum Beispiel. Sehr interessant. Und ja, das ist in 6 Kapitel aufgeteilt. Jedes erkundet quasi eine andere Art dieser Zeitmuster. Also wie gesagt, biologisch, evolutionär etc. Und dann gibt es so ganz viele faszinierende Fakten. Also zum Beispiel, dass sich verschiedene Stressphasen eines Wals anhand der Cortisolablagerung in seinem Ohrenschmalz nachweisen lassen. Fand ich mega. Oder in welchen Stufen sich die Natur nach einem großen Brand wieder erholt. Oder warum zum Beispiel, keine Ahnung, das außergewöhnliche Atemsystem der Vögel ihnen ermöglicht, über das Himalaya-Gebirge zu fliegen. Also es geht auch nicht nur um Zeit und immer nur so, ja, okay, also der Elefant ist so lange trächtig und die Schnecke so lange so ungefähr, sondern, nee, Schnecken liegen Eier, ne? Anyway, jedenfalls. Also es sind nicht immer nur so Zeitvergleiche, sondern auch wirklich sehr viele spannende Fakten drumherum. Also wirklich sehr umfassend, was die Erdgeschichte angeht, aber vor allem natürlich auch Flora, Fauna. Also sehr viele und auf diverse Art konstruierte Grafiken. Also jetzt auch nicht jede Seite einfach nur ein Tortendiagramm oder so, sondern wirklich immer wieder irgendwie neu überlegt, was könnte hier jetzt passen, wie kann man das gut darstellen. Und dann gibt es mal so kleine, kurze Begleittexte dazu. Also ist auch super zum Durchblättern und immer mal wieder so ein Häppchen lesen. Ist jetzt nicht so ein klopper Sachbuch, das man in einem Zug durchlesen muss. Und macht einem einfach bewusst, wie hochkomplex und auch perfekt aufeinander abgestimmt die natürlichen Systeme sind. Und natürlich auch, wie fragil, wenn sie gestört werden. Genau, dementsprechend also sehr spannendes und auf jeden Fall, ich glaube, für alle, selbst wenn man weiß oder wenn man denkt, man kennt sich in der Biologie schon ganz gut aus, lernt man da nochmal einiges Neues oder findet es einfach interessant aufgeschlüsselt. Spannend. Auf jeden Fall eine Buchempfehlung von mir.
Sehr schön. Und ich mache eigentlich gleich weiter mit fragilen und komplexen natürlichen Systemen, wenn ihr so wollt. Nämlich geht's bei mir heute ins Korallenriff. Vielfach sind diese ja zerstört durch diverse Einflüsse. Wir gehen jetzt mal nach Indonesien. Vor den indonesischen Inseln nämlich, so berichtet ein Forschungsteam, werden Korallenriffe saniert. Sie können sich dadurch erholen und wachsen so schnell, wie es natürliche Riffe auch tun, obwohl sie vorher durch Fischerei mit Dynamit, ja, da wird tatsächlich quasi Sprengung im Ozean vollzogen, geschädigt wurden. Das muss man sich, finde ich, mal vorstellen. Zeigen diese Riffe nun wirklich Anzeichen natürlicher Erholung? Wie kann das denn sein, wenn es doch in Wahrheit eigentlich künstlich ist, was da angelegt wird? Diese Riffsanierung funktioniert wie folgt. Da werden Fragmente von Korallen auf spezielle Rahmen platziert und aufgebracht. Das wiederum führte dazu, dass innerhalb weniger Jahre sich die Korallenbedeckung verdreifacht hat und damit sozusagen diese Korallenkolonien und die Kalksteinproduktion eben vergleichbar ist mit natürlichen Riffen. Also diese sanierten Riffe waren dann nach 4 Jahren von, ich sag mal, gesunden natürlichen Riffen eigentlich nicht mehr zu unterscheiden. Was ziemlich cool ist. Zwar in der Zusammensetzung dieser Lebensgemeinschaft gibt es an den sanierten Standorten schon Unterscheidung von gesunden Riffen. Allerdings muss man wirklich sagen, dass diese Riffsanierung echt ein Durchbruch ist und diesen Lebensraum für Meerestiere wieder bereitstellt und eben außerdem auch zur Widerstandsfähigkeit gegenüber künftigen Hitzewellen beitragen kann. Also all diese Ergebnisse, die in den Studien herausgekommen sind, sind wirklich vielversprechend und zeigen eben auch, dass wir Menschen es in der Hand haben, dass auch wirklich durch menschliche Aktivitäten sogar stark geschädigte Riffe wieder zu gesunden Ökosystemen wachsen können, solange eben die Klimabedingungen für das Überleben der Korallen erhalten bleiben. Also wirklich eine ganz positive Nachricht an dieser Stelle. Es ist noch was möglich.
Ich habe tatsächlich auch gerade neulich gelesen, das fand ich auch total faszinierend, dass so ein Forschungsteam, ich glaube aus den USA, einen Versuch gemacht hat oder mehrere Versuche, wo die quasi unter Wasser Lautsprecher aufgestellt haben, die dann Geräusche projiziert haben. Nee, wie heißt denn das? was machen Lautsprecher denn so? Die haben über diese Lautsprecher Geräusche abgespielt, so. Ein Geräusche eines gesunden Riffs, in dem ja viel los ist, in dem Fische ihre Kinderstube haben und wo einfach viele Geräusche dann auch zu vernehmen sind. Und genau, die haben das dann quasi abgespielt und infolgedessen haben sich dann deutlich mehr Korallen an diesem Ort wieder angesiedelt. Da hat sich die Natur einfach eiskalt austricksen lassen und dachte, ach cool, das klingt hier nach einem gesunden Riff, dann kann ich mich hier ja gut wieder ansiedeln und finde hier gute Lebensbedingungen vor. Also total faszinierend. Ich finde gerade im Bereich Korallen lese ich irgendwie oft Dinge, viele kleine Projekte, viele Menschen, die sich da Dinge überlegen, wie man da diesem ganzen Sterben entgegenwirken kann, wie man Korallenriffe wiederbeleben kann. Immer wieder cool.
Ja, spannend. Also frei sozusagen aus Asterix zitiert, wo man singt, da lass dich nieder, ne? Haben sich die Korallen.
Diese Menschen
auch,
kennen keine Lieder.
Genau, fast ein bisschen.
Ist das auf Asterix?
Ich glaube, ja.
Ich dachte, das wäre einfach so eine allgemeine.
Ich glaube, ich habe es mal tatsächlich in einem Asterix-Kontext, aber kann mich auch täuschen, ein gefährliches Halbwissen, so oder so. Ehrlicherweise, in dem Falle ist es ja ganz schön, dass sich Korallen überlisten lassen.
Auf jeden
Hoffen
Fall.
Wir, dass viele findige Forschungsteams noch weitere vergleichbare Lösungen zutage fördern, um einfach gewisse Ökosysteme wiederherzustellen, die Natur uns so geschenkt hat.
Und damit entlassen wir euch aus dieser wieder doch sehr langen Folge, aber wir wollten uns auch einfach ein bisschen Zeit nehmen, um der Folge von davor, die ja durchaus ihre Berechtigung hat und die jetzt auch wichtig war, absolut, aber einfach ein bisschen was an positiven Zukunftsaussichten mal entgegenzusetzen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass alles gut wird, es heißt aber eben auch nicht, dass alles schlecht wird, sondern dass wir uns da, wie Ulrich Fichtner auch sagte, einfach uns ein bisschen offener sozusagen unsere Köpfe lassen sollten und einfach ein bisschen vielleicht nicht nur mit Vorfreude, aber auch nicht nur mit Angst in die Zukunft blicken sollten.
Ja, das wünschen wir euch allen. War fast ein bisschen Wort zum Sonntag hier. Aber bevor ihr jetzt abschaltet, ihr wisst, unser Jubiläum steht an, unsere 100. Folge Grünland. Wir freuen uns riesig. Am 2. Mai werdet ihr sie zu hören bekommen. Falls ihr Lust habt, und ich hoffe, ihr habt Lust, schickt uns doch gerne noch eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht oder einen Hinweis, vielleicht
eine
auch wirklich
Mail,
ganz kurz in Stichpunktform, genau, was ihr in diesen 100 Folgen Grünland mit uns erlebt habt, was sich vielleicht geändert hat in eurem Leben, was ihr spannend fandet, welche GästInnen, welche Themen, was auch immer euch umgetrieben hat, bewegt hat, was ihr vielleicht geteilt habt mit anderen, lasst es uns gern wissen. Wir freuen uns da unheimlich auf euer Feedback und natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wie immer gewohnt in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.